Das Netter wohl dazu sagen. Es ist eigentlich gar keine erbauliche Geschichte. Aber ich dachte, diese Geschichte passt in unsere Predigtreihe Krasse Zeiten, starker Glaube. Eben wegen dieser krassen Aussage. Bemerkenswert fand ich, und das habt ihr wahrscheinlich auch gefunden, dass Abraham, der Vater Isaaks, überall da, wo er hinkam, Brunnen gegraben hat. Und als nach ihm Isaak das Land durchzog, heute ist das der Gazastreifen und die Gegend nördlich davon, da musste er feststellen, dass die Brunnen Abrahams von den Philistern wieder zugeschüttet waren. Krass. Auf jeden Fall krass für Isaak. Wollte man ihn ärgern oder wollte man ihm das Leben schwer machen? Der Philisterkönig bat Isaak schließlich, das Gebiet zu verlassen. Das haben wir gehört. Und Isaak zog weiter nach Norden und dort entdeckte er, dass die Brunnen von Abrahams ebenfalls wieder verstopft waren. Er ließ diese Brunnen wieder ausgraben und dabei gab es wieder Streit, wieder um die Quellen und wieder um Wasser, um die Brunnen. Und dann bei dem letzten Absatz des Berichts, da wurde ich dann hellhörig. Also bis jetzt war das so eine normale Erzählung, die wahrscheinlich im Orient ganz oft vorgekommen wäre. Aber dann, die Knechte Isaaks kamen zu ihm mit einer frohen Botschaft. Nämlich, wir haben Wasser gefunden. Wunderbar. Isaak nannte diese Quelle Sheba. Daher heißt diese Stadt bis heute Beersheba. War schon euch jemand schon mal in Beersheba? Einige. Ich war mal in Beersheba vor Jahren und Wasser und Beersheba, ich stand in der Jugendherberge und da lief das Wasser in der Dusche nicht ab. Und ich stand also buchstäblich in der Quelle Sheba, weil das Wasser nicht abgelaufen ist. Also eine ganz blöde Erinnerung für mich an Beersheba. Wir haben Wasser gefunden. Das ist eine Freudenbotschaft. Wasser gefunden. Besteht vielleicht ein Zusammenhang zwischen Quellen und Freude? Oder anders gesagt, gibt es auch Freudenquellen? Die Bettina hat bei ihrer Einleitung, glaube ich, nicht gesagt, dass das Thema des Gottesdienstes Freude ist, beziehungsweise Freudenquellen. Oder habe ich nicht aufgepasst? Hast es nicht gesagt? Also, es geht um Freude und um Freudenquellen. Da fiel mir ein Freund aus unserer ehemaligen Gemeinde, dem offenen Abend Stuttgart, ein. Er ist ein Jahr älter als ich und er war Bauingenieur. Schon vor Jahren hatte er damit begonnen, während seiner Urlaube in den Trockengebieten Kenias nach Wasser zu suchen. Israel gehört ja geologisch auch zu Afrika. Er begann damit, Brunnen zu bauen und später im Ruhestand hat er zusammen mit seiner Frau diese Arbeit fortgeführt. Am Telefon erzählte er mir neulich, dass er den letzten Brunnen 2017 gebaut hat. Er war damals 79 Jahre. Ich bat ihm um einige Bilder von diesem Einsatz. Jetzt schauen wir mal, was kommt. Muss ich drücken. Mit einem geoelektrischen Gerät wird in der trockenen Steppe nach Wasser gesucht. Beim Bohren wird ein Rohr auf das nächste aufgesetzt, bis die Solltiefe erreicht ist. Und dann wird Brunnen gegraben und zur Übergabe des Brunnens haben die Frauen gleich ihre Wasserbehälter mitgebracht. Der erste saubere Brunnen sprudelt. Im Hintergrund sieht man unseren Freund Hartmut Schack. Und sogar die Kinder erfreuen sich am ersten frischen Wasser. Und natürlich reicht es auch für das Vieh. Und hier ist der letzte Brunnen, den er in Kenia gegraben hat, 2017. Ich will das Thema Freude also heute im Zusammenhang mit Quellen betrachten. Es geht um Freudenquellen für unser Leben. Zum Thema Freude bekam ich einmal einen ganz kräftigen Impuls, als ich in der Stuttgarter Stiftskirche die achtstimmige Motette von Johann Ludwig Bach gehört habe. Johann Ludwig ist ein Cousin oder ein Vetter von Johann Sebastian Bach gewesen. Der Text stammt aus Psalm 73 und es war eine umwerfende Aufführung mit dem Südfunkchor, also dem Chor des SWR und dem Vokalensemble von Radio Hilversum. Ich habe diese Aufnahme nicht gefunden, aber ein kleiner Eindruck, damit ihr wisst, wovon ich eigentlich rede, spielt uns die Annika ein. Lang immer so weiter. Das Das ist meine Freude. Ich wäre schier von meinem Satz hochgesprungen, weil mich das so fasziniert hat. Durfte man natürlich nicht in der Stiftskirche in Stuttgart. Aber es, seitdem ist dieses, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte, das ist irgendwo ganz tief bei mir eingesackt. Freude erleben und fröhlich sein, das wünschen sich ja alle Menschen. Und dieser Wunsch kann mit dem, was uns in der Bibel mitgeteilt wird, auch wirklich erfüllt werden. Also ein legitimer Wunsch, der erfüllt wird mit dem, was uns die Bibel sagt. Denn Evangelium heißt ja Freudenbotschaft oder frohe Botschaft. Das Wort wurde ursprünglich in der Antike im säkularen Umfeld gebraucht. Wenn dem römischen Kaiser ein Stammhalter geboren wurde, dann wurde das im ganzen Reich bekannt gemacht. Nun ist der Inhalt der Botschaft, die Gott uns verbreiten lässt, ja noch viel wichtiger und viel fröhlicher als die Mitteilung von der Geburt eines Prinzen. Aber für diese frohe Botschaft gab es eben damals noch kein passendes Wort. Darum haben die ersten Christen das Superlativ, das säkulare Superlativ Evangelium übernommen. Luther soll gesagt haben, Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Ein krasses Wort. Manche kennen auch den spöttischen Satz von Nietzsche. Der hat im 19. Jahrhundert gelebt. Die Christen müssten mir erlöster aussehen, also fröhlicher aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Nietzsche stammte aus einem Pastorenhaus. Ich frage mich, ob er dort keine Freude erlebt hat. Wie gut, dass eben neben diesem Satz von Luther und dem spöttischen von Nietzsche in der Bibel viele Aussagen zur Freude stehen. Allen voran leuchtet mir für mich ein Satz aus Johannes 15, Vers 11. Da sagt Jesus seinen Jüngern, dass er seine Freude auf sie übertragen möchte. Der Satz ist, das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Das heißt, Jesus will mit seiner Freude die Jünger nicht nur ansatzweise berühren, sie sollen mit vollkommener Freude erfüllt werden. Vollkommen meint natürlich zunächst mal die Menge. Es gibt genug in Hülle und Fülle, wie ein überlaufender Brunnen. Auch für Kinder und das Vieh ist noch genug da, wie wir auch den Bildern beispielhaft gesehen haben. Vollkommene Freude betrifft aber auch die Qualität dieser Freude. Sie ist perfekt, sie ist einzigartig, weil sie ihren Ursprung am Thron Gottes hat. Thron Gottes, das ist die Heimat von Jesus. Schon David ahnte etwas davon und singt in Psalm 16, Vers 11, vor dir, Herr, ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Die Freude Gottes ist etwas anderes als Spaß. Spaß kann man machen oder man kann ihn inszenieren. Spaß hinterlässt aber oft auch einen faden Nachgeschmack oder nächste Woche einen Aschermittwochskater. Viele Spaßakteure, auch erfolgreiche Musiker, sind selbst innerlich leer und freudlos. Anders als Spaß kann man die Freude von Gott nicht machen. Sie ist ein Geschenk und sie hat andere Qualitäten. In Galater 5, Vers 22 gehört die Freude zu den Früchten des Heiligen Geistes. Bloß damit ihr wisst, dass ich nachgelesen habe, zähle ich einmal diese kleine Liste auf. Früchte des Heiligen Geistes sind Liebe, Freude, gleich an zweiter Stelle, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gottes Freude erfüllt uns mit dauerhafter Befriedigung. Aber wie finde ich nun diese Freudenquellen? Ich kann sie suchen und dann muss ich bohren, so wie unser Freund, der hat mit diesem elektrogeometrischen Ding da nach Wasser gesucht. Und dann muss ich bohren und man muss sie freilegen und dann kann ich schöpfen, so wie Abraham und Isaac eben und wie unser Freund in Afrika. Das macht natürlich Mühe und das kostet Zeit. Zum Brunnen graben, das kostet Arbeit und das ist manchmal Schweißarbeit. Hier sind nun einige Freudenquellen, die ich gefunden habe. Die erste Freudenquelle, über die ich sprechen will, ist die Freude an Gott selber. Asaf dichtete in Psalm 23 das, was wir schon gehört haben: Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Wie andere Psalmendichter auch kannte er diese Quelle. Diese Leute haben sich an Gott gefreut. Das heißt, da heißt es zum Beispiel Psalm 43, dass ich hineingehe zu Gott, der meines Herzens Freude und Wonne ist. Sagen wir das nach: Gott, du bist meines Herzens Freude und Wonne. Psalm 63, wo das Lob zu Gott zur Freude wird: Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Unsere Musikteams, die sind also immer direkt an der Quelle, wenn sie Musik machen. Aber, das werdet ihr bestätigen, man muss auch üben, man muss auch graben, sonst ist das keine Freude, weder für euch noch für die Zuhörer. Freude an Gott, was bringt mir das nun eigentlich? Diese Freude gibt meinem Leben einen wunderbaren Schwung. Und die Kleine, die freut sich auch schon, wunderbar, da freuen wir uns mit. Gut, ich glaube, ihr geht gleich raus, oder? Danke, Rahel. Ich mag Kinder, aber ja, ich weiß man. Dankeschön. Also, Freude gibt meinem Leben einen wunderbaren Schwung, und ich denke, die Kleine, die hat ja sich einfach gefreut. Ja, ja, hat die immer gemacht. Gell? War nichts Schlimmes, stimmt's? Ja. Mit ihr kann ich besser und schneller arbeiten. Der Komponist Joseph Haydn soll gesagt, schrieb mal in einem Brief: Wenn ich an Gott denke, ist mein Herz so voll Freude, dass mir die Noten wie von der Spule laufen. Schön, ne? Wenn ich an Gott denke, laufen mir die Noten wie von der Spule. Mit der Freude an Gott lassen sich Durststrecken besser durchhalten, weil sie erfrischt und belebt. Darum ermunterte Esra und Nehemia im Alten Testament die müden und deprimierten Bauarbeiter in Jerusalem: Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dieser Rat, die Freude am Herrn ist eure Stärke, weist nun genau auf diese Freudenquelle hin. Und davon singen wir jetzt. Wir müssen essen. Mit Nahrung bekommen wir das, was unser Körper zum Leben braucht. Wer leben will, muss essen. Das ist kein Zwang, sondern das ist einfach gesetzt. Die Nahrung für den Körper ist lebensnotwendig. Doch nun steht in 5. Mose 8, Vers 3, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von Gottes Wort, von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das heißt, Gottes Wort ist die lebensnotwendige Nahrung für unseren inneren Menschen. Jesus sagt später von sich: Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Dieses Brot nicht zu essen und es zu missachten, ist so, wie wenn gute Lebensmittel in den Müll geworfen werden. Der Begriff Wegwerfgesellschaft beschreibt in unserer krassen Zeit den Umgang mit Lebensmitteln und mit Konsumartikeln. Doch wir leben auch geistlich in einer krassen Wegwerfgesellschaft, weil die meisten das, was ihr Leben ernähren kann, ignorieren. Wer seine Lebensgrundlage wegwirft, wird mit der Zeit auch das Leben selbst verlieren. Mose erklärte diesen Zusammenhang in seiner letzten Rede dem Volk Israels: Es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr euer Leben verlängern in dem Land, in das ihr zieht. Es geht also nicht darum, was uns Spaß macht, sondern es geht um unser Leben. Elisabeth und ich, wir sitzen meistens vor dem Frühstück mit einem Tee oder einem Kaffee, jeder an seinem Schreibtisch. Wir lesen die Bibel, notieren uns Gedanken und wir benutzen auch Erklärungen oder Kommentare. So erschließt sich das Lebensbrot und wir entdecken darin Gottes Freude. Je öfter ich die Bibel mit ihren verschiedenen Teilen und Kapiteln zusammenhängend lese, umso besser verstehe ich sie. Ich entdecke Zusammenhänge und Bezüge, die ich nur beim nur auszugsweisen Lesen übersehen hätte. Manche Bibelausgaben sind auch so gestaltet, dass man damit in einem Jahr die ganze Bibel lesen kann, die sogenannte Jahresbibel. Solche geistliche Nahrungsaufnahme ist wie das Brunnengraben. Manchmal ist es mühsam, gell? Man schwitzt, es strengt an. Darum lassen viele ihre Bibel von vornherein im Regal stehen, weil sie die Mühe scheuen oder einen langweiligen und quälenden Prozess fürchten. Aber wie ist es, wer nicht isst, bekommt Essstörungen. Solche Störungen erkennt man zuerst an Appetitlosigkeit. Man sagt dann, ich habe keinen Bock oder es macht mir keinen Spaß. Essstörungen, auch die geistlichen Essstörungen, haben immer Folgen. Ich glaube allerdings, dass das Sprichwort, der Appetit kommt beim Essen, auch auf das Bibellesen zutrifft. Geistliche Nahrung wird in der Bibel oft als Genuss beschrieben. Etwa in Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Manche Stellen klingen geradezu gourmethaft, schwärmerisch. Wie Psalm 19 zum Beispiel, die Rechte des Herrn sind süßer als Honig und Honigseim. Die Rechte, also die Worte des Herrn, sind süßer als Honig und Honigseim. Ich sehe aber, dass euch das nicht so arg freut. Ihr schaut mich alle ganz ernst an. Ja? Oder Psalm 119, dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Großartig. Ich höre in diesen Sätzen, dass Gottes Wort eine wunderbare Freudenquelle ist. Deshalb will ich mich darüber freuen, wie einer, der große Beute macht. Psalm 119, Vers 162. Doch wie bei Isaak damals, kommen auch heute die Feinde, beziehungsweise der Feind, der diese Quelle zuschütten will. Der Teufel kennt die Bibel natürlich auch. Er argumentiert zum Beispiel bei der Versuchung von Jesus geschickt mit Bibelzitaten. Er kennt auch das Versprechen, dass nichts uns aus der Hand des guten Hirten herausreißen kann. Das muss er respektieren. Also Jesus sagt ja, er ist der gute Hirte und nichts wird uns aus seiner Hand herausreißen können. Das weiß der Teufel. Trotzdem versucht er versucht immer wieder, uns wenigstens die Freude zu verderben. Habt ihr das gewusst? Der Teufel will uns permanent die Freude verderben. Uns zu stören und die Quellen durch Lügen zu vergiften. Mein häufigster Störfaktor sind die Zeitdiebe. Die wollen mir einreden, ich hätte nicht genug Zeit für eine gute Mahlzeit. Sie meinen, dass es schnell gehen muss. Fast Food. Einen Happen hier und einen Snack dort. Aber reicht das für eine gesunde Ernährung? Viele Christen ernähren sich zum Beispiel von der Losung oder meinen, sich damit ausreichend ernähren zu können. Von dem Losungsbüchlein. Aber im Losungsbüchlein steht ausdrücklich, dass es eine Anleitung sein soll, die ganze Bibel zu lesen. Wer sich geistlich ausreichend ernähren will, braucht Zeit dafür. Nicht alles, was mir an Spielen und Unterhaltung geboten wird, was mir also die Zeit rauben wird, ist wichtig. Nicht jede Talkshow lohnt sich und nicht jeden Krimi muss ich sehen. Nicht jede Zeitschrift muss ich durchblättern und nicht alles auf Facebook anklicken. Und dann sind es die krassen und giftigen Irrlehren, die die Wahrheit im Wort Gottes anzweifeln und leugnen. Das begann schon bei Adam und Eva und darum müssen wir, wie Isaak, immer wieder neu nachgraben, damit das Lebenswasser der Freude fließen kann. Graben. Die dritte Freudenquelle ist Kommunikation mit Gott, also mit Gott im Gespräch sein. Das war ja auch jetzt schon im Lied, ein Gespräch mit Gott. Allein die Vorstellung, dass ich immer und überall mit dem Schöpfer des Universums reden kann, ist überwältigend. Unser Sohn oder einer unserer Söhne hat in Berlin studiert und hat dort während der Zeit gekellnert in einer Catering-Firma. Diese Firma hat auch die großen Regierungsevents betreut und eines Tages war die Queen von England da oder von Großbritannien oder vom United Kingdom, Entschuldigung. Die Queen war also da und es gab ein großes Abendessen und er durfte kellnern, war aber nicht am Tisch der Königin eingeteilt, das sind immer so runde Tische, man kennt das ja, sondern am Nachbartisch. Am Schluss der Mahlzeit sollte Kaffee gereicht werden, aber die Kellner am Tisch der Königin dachten, sie ist ja Engländerin und wird sicher Tee bevorzugen. Also hatten sie den Tee bereitgestellt. Aber die Königin wollte Kaffee haben. Dann kamen die Kellner schnell zum Tisch, wo unser Sohn auch bedient hat, und sagten, habt ihr Kaffee? Die Königin will Kaffee. Ja, wir haben Kaffee. Also sind die anderen Kellner rüber zum Tisch der Königin und haben dort Kaffee gereicht. Und unser Sohn durfte der Königin, durfte allen auf einem Tablett Milch und Zucker reichen. Und dann kam im RTL-Fernsehen das Bild, wo er der Königin Milch und Zucker reicht. Und die Königin nimmt den Zucker nicht mit der Gabel, die da liegt, sondern mit ihren Fingern und tut das in ihren Kaffee rein. Also gar nicht so furchtbar königlich. Also zunächst mal eine lustige Geschichte, aber dann sagte unser Sohn, das ist doch komisch. Ich musste einen Bodycheck machen, ich musste einen Personencheck machen, er musste seinen Ausweis abgeben, strengste Sicherheitskontrollen, nur um der Königin mal den Zucker und die Milch reichen zu können. Aber zu dem König aller Könige kann ich jederzeit kommen, ohne Vorbereitung, ohne Sicherheitscheck, ich bin immer willkommen. Was für eine Geschichte, was für ein Gespräch. Also wenn wir ein Gespräch mit einer wichtigen Person haben möchten, dann müssen wir uns anmelden und müssen vorher auch unser Anliegen nennen. Bei Konferenzen von Geschäftsleuten und Politikern, da wird der Termin ausgemacht, es wird festgelegt, über was gesprochen wird. Aber zu Gott, da kann ich unangemeldet kommen und ich darf mit ihm über alles sprechen. Wir waren in den USA zu Gast bei einer afroamerikanischen Familie. Das Kind musste, wenn Gäste da waren, mit der Hand die Mutter berühren, zum Zeichen, dass es ein Anliegen hatte. Die Mutter legte dann ihre Hand auf das Kind, um zu zeigen, dass es verstanden hat, so oder so. Dann musste das Kind warten, bis die Mama bereit war, um auf das Kind zu hören. Eine super Erziehungsmethode. Eine tolle, tolle Regel. Auf der Seite wird immer gelacht, da sitzen die Mütter. Aber bei Gott müssen wir uns nicht anmelden. Wir müssen nicht wie gut erzogene Kinder warten, sondern wir können einfach sofort losplappern wie Kleinkinder. Jemand sagte vor einiger Zeit, er könne nicht mitbeten, denn dazu fehle ihm das Vokabular. Fand ich eine ehrliche Aussage. Nun habe ich noch nie Kinder erlebt, die warten, bis ihre größeren Geschwister oder bis die Erwachsenen ihnen die Zeit dafür geben oder die warten, bis sie auch so gut sprechen können wie die großen Geschwister. Selbst Kleinkinder, die babbeln von vornherein mit. Ich glaube, Paulus dachte im Römerbrief sicher an solche Kleinkinder, wenn er schreibt, wir haben einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, Aber, also Papa, lieber Vater, also einen kleinkindlichen Geist. Wir dürfen einfach Papa, Vater sagen. Etwas später heißt es im Römerbrief, alle machen den Bogen um den Römerbrief, weil er angeblich so schwer ist. Im Römerbrief, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, also wie man richtig beten müsste, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Das ist eine wunderbare Einladung, beim Beten einfach unbekümmert loszuplappern, zu babbeln wie Kleinkinder. Manchmal erlebe ich es bei Christen auch umgekehrt. Sie haben fröhliche Unterhaltungen und angeregte Diskussionen. Und wenn es dann heißt, lasst uns noch beten, dann erstarren alle in eisernem Schweigen. Wenn dann noch alte Hasen in ihrem ersten Beitrag schon für alle Anliegen wegbeten, dann fällt den Jüngeren natürlich auch gar nichts mehr ein. Heinrich Hermann Grawe, das ist der Gründer der FEG, im 19. Jahrhundert hat er gelebt, meinte zum Beten, das Beten führt in eine persönliche Beziehung zu Gott und beendet existenzielle Einsamkeit. Nicht mehr einsam, das ist doch Freude. In Psalm 34,6 heißt es, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Bettina, es wird ein bisschen länger, ich muss noch eine Geschichte erzählen. Strahlen vor Freude. Ich war in der Ukraine, in der Nähe von Tschernobyl, 2 Jahre nach dem Unfall dort. Und die Gemeinden dort sind unglaublich herzlich. Und dann hat mich ein Bruder aus der Gemeinde so richtig umarmt. Und ich erzählte das hinterher dem Chor im Bus. Und dann meinten die, was meinst du, wie du jetzt strahlst? Weil Dieser Bruder hat mir erzählt, dass er 30 Kilometer weg oder ziemlich unmittelbar an Tschernobyl gewohnt hat und erst 3 Wochen später davon erfahren hat. Also man kann davon ausgehen, dass er total verstrahlt war und das auf mich übertragen hat. Und jetzt die auf ihn sehen, auf Jesus, auf Gott sehen werden, strahlen vor Freude. Jeden Mittwoch habe ich eine erfreuliche Stunde hier in Tübingen bei unserem Gebet um 17 Uhr. Natürlich ist es mühsam, sich aufzumachen, denn auch dieser Brunnen wird oft zugeschüttet, mit Argumenten, auch mit Zeitproblemen. Er muss aufgegraben werden, aber jedes Mal ist es auch eine Freude. Paulus schreibt im Philipperbrief: Ich bete für euch mit Freuden. Durch die Kommunikation mit Gott erlebe ich seine Nähe und werde fröhlich. Als Jesus am Abend nach der Auferstehung zu seinen Jüngern kam, heißt es, da erschraken die Jünger. Nein, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Sie wurden froh, weil sie wieder mit Jesus kommunizieren konnten. Sie konnten ihn wieder hören und wieder mit ihm sprechen. Ich glaube, dass diese Freudenquelle besonders in einsamen Stunden wichtig ist. Beten auch für Einsame. Wir haben ein bisschen Musik. Du sagst was dazu?
Genau. Wir haben
die vierte Freudenquelle könnte auch die erste sein, nämlich das ist die Freude an einem neuen Leben, am neuen Leben mit Gott. Als ich mich dafür entschieden habe, mein Leben ganz mit Jesus zu leben, ist so etwas wie eine Basisfreude in mein Leben eingezogen. Nicht schlagartig, aber in den Tagen und Wochen danach, da habe ich das gemerkt. Diese Freude hat mich seither nicht mehr verlassen. Der Grund, neues Leben, ich war froh, weil sich meine Vergangenheit geklärt hatte. Ich war froh, weil ich einen Lebenssinn gefunden habe und weil ich ein Ziel für mein Leben gefunden habe. Also die 3 Punkte waren so die Basisfreude für mein Leben bis heute. Ich vermute, dass Friedrich Nietzsche die falschen Vorlagen hatte für seine Behauptung. Vielleicht kannte er nur Leute, die sich zwar Christen nennen, aber bloß formal einer Kirche angehören. Vielleicht hat er sich auch nur in solchen christlichen Kreisen bewegt, wo man das Geschenk der Vergebung noch nicht entdeckt hatte. Vielleicht hat er sich sehr oberflächlich nur mit der Bibel beschäftigt. Vielleicht oder sehr wahrscheinlich hat er nicht das Wirken des Heiligen Geistes erlebt. Vielleicht hat er nie gesehen, wie jemand mit der Hoffnung auf das ewige Leben gestorben ist. Vielleicht hat er sich nur an Strukturen und Kirchenpolitik geärgert. Vielleicht hat er also nur Karikaturen von Christen oder christliche Kopien kritisiert. Ich glaube jedenfalls, dass alle, die das neue Leben erfahren, darin auch eine Quelle der Freude finden. Manchmal sieht man ihnen das auch an. In Apostelgeschichte 8 wird berichtet, wie ein äthiopischer Finanzminister von Jerusalem aus wieder zurück in sein Land reiste. Auf dieser Reise traf er den Jünger Philippus und erkannte im Gespräch mit Philippus, dass Jesus der Erlöser ist. Der ließ sich noch unterwegs taufen und dann heißt es, und er zog seine Straße fröhlich oder er reiste fröhlich wieder nach Hause. Kein Spa, kein Wellnessbad lässt sich mit dieser Freudenquelle neues Leben vergleichen. In der Bibel gibt es viele Erfahrungsberichte und Zeugnisse dazu. Zeugnisse, das sind also Aussagen von zufriedenen Kunden gewissermaßen. Also wenn jemand ein Zeugnis gibt, ist wie ein zufriedener Kunde in der Werbung sagt, ja, ich habe gemerkt, diese Seife ist besonders gut oder diese Limo schmeckt auch besonders gut. Und das Zeugnis vom Glauben, ja, der zufriedene Kunde kann das bezeugen. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich, Psalm 126. Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, Psalm 61. Meine Seele erhebt den Herrn und ich freue mich über Gott, meinen Heiland, das Gebet der Maria. Wir wollen uns freuen und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit und die Freudenzeit des Lammes ist gekommen, heißt es in der Offenbarung. Es gibt noch so viele Stellen, wenn ihr Bibel lest, ihr werdet sie finden. Ich hatte heute früh im Auto eins, da sagte die Elisabeth, du kannst jetzt nicht alles sagen. Also, aber immerhin, diese wollen wir uns doch freuen und ich möchte diese Freudenquelle mir nicht zuschütten lassen. Ich bin gespannt auf das nächste Lied.
Wer mag, darf bei den...
Die fünfte Freudenquelle klingt paradox. Es ist die Freude im Leiden. Aber das Nachdenken über die Freude wäre unvollständig, wenn es das Leiden ausklammern würde. Freude im Leiden ist ein Geheimnis. Elisabeth und ich besuchten eine krebskranke Frau im Hospiz. Sie wusste, dass sie nicht mehr lange leben wird. Als wir ihr anboten, etwas zu singen, dann sagte sie, wie aus der Pistole geschossen, oh ja, ich wünsche mir, in dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Wir sangen es und die kranke Frau sang mit, fröhlich. Unfassbar und bewegend sind Berichte von verfolgten Christen, in denen sie sagen, dass sie gerade im Gefängnis unter Druck, Folter, die Freude an der Gegenwart des lebendigen Herrn erlebt haben. Von einem chinesischen Christen wurde berichtet, dass er seine 28 Jahre im Gefängnis wie seinen Honeymoon with Jesus erlebt hat, also so wie die Flitterwochen mit Jesus. Ich habe schon von der Ukraine erzählt, wir sangen in Chetomir, das war alles vor der Wende. Und dann war ein alter Mann oder Mann aus der Gemeinde, der bot an, er wolle unseren Bus aus der Stadt herausführen, weil da gibt es ja keine Straßenschilder wirklich, damit wir wieder auf die Landstraße kommen. Und dann fuhren wir durch die Stadt und dann an einer ziemlich langen Mauer vorbei. Und dann sagt er, hinter dieser Mauer ist das Gefängnis. Und da bin ich zwei Jahre gewesen mit einem strahlenden Gesicht. Als Christ, als Gemeindemitglied war er in diesem Gefängnis, aber er hat darüber sich gefreut. Ich verstehe es nicht. Die ersten Apostel kamen nach einer Nacht im Gefängnis und anschließender Verhandlung fröhlich nach Hause. Warum? Jetzt wörtlich, weil sie würdig gewesen waren, um Jesu Willen Schmach zu leiden. Von dieser Freude schrieb auch Paulus in seinen Briefen aus den Gefängnissen in Caesarea und Rom. Das war keine gute Umgebung, um über Freude zu schreiben. Also ich wäre lieber ins Tessin gegangen. Aber Paulus war offenbar gerade im Gefängnis erfüllt von der Freude des Herrn und von der Hoffnung auf sein Kommen. Er wartete auf seinen Prozess vor dem Kaiser und schrieb trotzdem, freut euch zu jeder Zeit im Herrn. Noch einmal sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Und dann sehe ich vor mir Arthur in einem Pflegeheim. Er war spastisch derart verkrampft und unkoordiniert, dass seine Arme und Beine festgebunden werden mussten. Er konnte nicht sprechen, sondern nur Laute von sich geben. Ich glaube, sein Zustand war noch erbärmlicher als der des Gelähmten, den Jesus damals geheilt hatte. Er war so verkrüppelt, dass ich als 16-Jähriger damals am liebsten weggeschaut hätte. Aber dieser Arthur strahlte eine ungeheure Freude aus, wenn wir mit dem Posaunenchor in seinem Pflegeheim spielten. Sein Gesicht leuchtete, vor ihm zu spielen war etwas Besonderes. Die Pfleger schoben seinen Rollstuhl auch immer oder meistens in die erste Reihe, sodass wir ihn genau vor uns hatten. Wenn dann noch etwas vom Evangelium gesagt wurde, da konnten ihn nur noch seine Riemen halten, weil es ihn vor lauter Freude hin und her riss. Arthur war für mich ein Beispiel, wie sich Freude Gottes auch im Krankenleben und im Leiden auswirken kann und zeigen kann. Ein Lied dazu. Die sechste Freudenquelle ist Freude an einem reinen Herzen. Jesus nennt in der Bergpredigt Menschen mit einem reinen Herzen glücklich. Glücklich sind, das heißt freuen können sich, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Aber wie bekommen wir ein reines Herz und damit diese Freude? Wir bekommen es, wenn Gott uns unsere Sünde vergibt. Es gibt viele Argumente, um Sünde zu verbergen oder um sie zu erklären. Damit wird aber diese Quelle zugeschüttet und mein Gewissen verhärtet sich. Gute Sprüche wie, daran muss ich eben arbeiten, helfen nicht. Auch nicht das Kleinreden, so egal, darüber mache ich mir keinen Kopf oder damit habe ich kein Problem. Psalm 32 zeigt, wie durch ein Schuldeingeständnis Davids krasse und traurige Situation in Freude verwandelt wurde. Er schrieb diesen Psalm als alter, erfahrener, glaubenserprobter Mann. Man würde ihn heute als einen reifen Christen bezeichnen. Ausgerechnet er war in Sünde gefallen. Er beging Ehebruch und er veranlasste einen Mord. Als dann der Prophet Nathan ihn im Auftrag Gottes zur Rede stellte, man kann diese ganze Geschichte im 2. Samuel 12 nachlesen, das wäre ein guter Einstieg, um Bibel zu lesen, da bekennt David: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und darauf antwortete Nathan: So hat auch der Herr deine Sünden vergeben. Das war eine überraschende und auch eine ganz schnelle Befreiung. Danach schrieb David wieder Psalmen, unter anderem Psalm 51, den Bußpsalm, und diesen Psalm 32. Er beginnt mit einem Jubel. Wohl dem, oder der kann sich freuen, dem die Schuld vergeben ist. Freude, wem die Schuld vergeben ist. Und dann, als ich die Sünde verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Verschmachtete Gebeine, das bedeutet, dass David auch körperlich von der Last seiner Schuld gebeugt wurde. Der Zusammenhang besteht bis heute: Solange meine Sünde nicht vergeben ist, geht es mir schlecht. Manchmal sogar körperlich schlecht. Aber Vergebung ist so wie für David Freude pur. Manche denken, so etwas kann man nicht mehr sagen oder so etwas zu sagen ist nicht mehr zeitgemäß. Aber ich frage mich, warum dann in unserer Gesellschaft ständig über die Schuld und das Fehlverhalten anderer diskutiert wird. Zum Beispiel nach einem Unfall ist die erste Frage: Wer ist schuld? Oder Schuldzuweisungen und wieder Schuldzurückweisungen, das gehört zu den häufigsten Aktivitäten, auch zu den häufigsten öffentlichen Aktivitäten der Politiker. Ziemlich krass, finde ich, und freudlos. Manche behaupten in letzter Zeit auch, es gehe gar nicht primär um unsere Schuld, sondern um unser Schamgefühl. Jesus wolle uns gut tun, indem er uns in die Gemeinschaft mit Gott stellt, damit wir uns nicht schämen müssen. Natürlich will Jesus uns gut tun, und zwar dadurch, dass er uns vergibt. Er ist am Kreuz nicht nur für die Scham, sondern für die Sünde, also die Ursache der Scham, gestorben. Ihr könnt nachher mal die Deko anschauen, die Andrea gemacht hat. Sie hat sich dabei was gedacht, dass nämlich vom Kreuz her die Quelle ist und das lebendige Wasser in unsere Krüge, in unser Leben hineinfließen kann. Ich hoffe, ich habe es richtig gesehen. Sie nickt. Ja, danke dafür, Andrea. Ohne Schuld zu bekennen und ohne sie zu beichten, bleibt die Freudenquelle zugeschüttet. Deshalb muss Seelsorge unbedingt auch das Angebot des Beichtens machen. Das ist nicht nur katholisch, das ist christlich. Beichten ist christlich. Ist das Angst machen? Nein, es ist genau das Gegenteil. Denn Angst haben sowieso alle, auch wenn sie darüber schweigen. Aber weil Gott vergibt, muss niemand mehr Angst und auch die Ursache der Angst verdrängen. Verdrängen, das hat damals der Schwiegervater von David gemacht, der König Saul. Er war ein Experte im Herausreden, im Erklären oder auch im Weiterschieben. Dabei hatte er keine Freude, sondern er war von Angst und von Depressionen und Misstrauen geplagt. Das steht alles in der Bibel, könnt ihr nachlesen. Angst, Depression und Misstrauen bei Saul als Folge von Verdrängen und Argumentieren. Dann lieber will ich die Freudenquelle öffnen und wie David die Sünde bekennen. Der Liederdichter Paul Gerhardt, der nannte diese Quelle den Brunnen der Gnade. Die siebte Freudequelle heißt Leben mit einem Ziel. Vorige Woche rief mich überraschend ein ehemaliger, inzwischen 92-jähriger alter Bekannter an, um nach einer Adresse zu fragen. Also eigentlich belanglos. Wir wechselten ein paar Worte. Er wollte auch wissen, wie es mir geht. Und dann war meine Antwort sinngemäß: Ich freue mich, dass ich mit Jesus leben kann und dass er wiederkommt. Er meinte: Darüber freue ich mich eigentlich nicht. Ich hatte schon längere Zeit aufgehört, für ihn zu beten, und jetzt bin ich natürlich wieder neu herausgefordert. Elisabeth und ich fragten eine alte Frau nach dem Ziel ihres Lebens. Weißt du, wohin du einmal gehen wirst? Ihre Antwort: Darüber mache ich mir keine Gedanken. Es kommt, wie es kommt. Wollte sie wirklich mit dieser Ungewissheit ihr Leben beschließen? Das Thema Tod und Ewigkeit ist in unserer Gesellschaft ein Tabu. Mehr als alles andere ist es eine wirklich krasse Entwicklung. Also wenn wir von krassen Zeiten sprechen, das finde ich wirklich krass. Die Frage, was nach dem Tod auf uns zukommt, wird verdrängt. Aber wer über das wichtigste Lebensthema nicht nachdenken möchte, der zeigt auch eine verantwortungslose und im tiefsten unwürdige Lebenseinstellung. Im Schwarzwald trafen wir ein Urlauberpaar aus Berlin. Nach einigen Sätzen über die wunderbare Landschaft und den schönen Wald freuten wir uns gemeinsam am sonnigen Wetter. Schließlich erwähnte ich doch den Schöpfer, dem wir das alles zu verdanken hätten. Da meinte er, nein, das hat alles sich ganz von selber und ganz zufällig entwickelt. Evolution. Ich erwiderte sinngemäß, dass ich mich trotzdem auf das ewige Leben freuen würde. Doch da hatte er eine sehr krasse und energische Überzeugung. Tod ist Tod, umfallen, aus und vorbei. Da kommt nichts mehr. Das hat er so richtig scharf gesagt. Tod ist Tod, umfallen, aus, da kommt nichts mehr. Nach dem Abschied waren wir traurig, dass diese netten Berliner, waren nette Leute, für sich kein ewiges Ziel finden, sehen konnten. Erst hinterher fiel mir ein, dass ich hätte fragen können, woher wissen Sie denn das? Ein Ziel zu haben bedeutet Hoffnung zu haben. Hoffnung generiert Freude und Freude motiviert und beeinflusst mein Handeln. So wirkt sich ein Ziel schon jetzt auf mein Heute aus. Wir sind in dieser Welt nur Durchreisende. Wer auf die Wiederkunft von Jesus wartet und auf die Vollendung der neuen Welt, der lebt mit einem großartigen Ziel. Das ist wie ein Licht, das schon jetzt meinen Weg dorthin beleuchtet und hell macht. Das ist Freude. Ein Ziel ist Freude. Es gibt natürlich jetzt noch viel mehr Freudenquellen. Hier nur noch einige Andeutungen. Eine großartige Quelle ist die Freude an der Schöpfung. Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Joachim Groß, der hat, Naturwissenschaftler, hat hier vor einiger Zeit mal darüber gepredigt. Auch die Gemeinde macht uns froh. Dazu fand ich diesen Satz von Dietrich Bonhoeffer. Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Stärkung. Das muss man zweimal hören. Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Stärkung. Paulus schrieb an die Philipper, dass bei allem, was in ihrer Gemeinde schon gut läuft, seine Freude dadurch vollkommen wird, wenn sie gleichgesinnt bzw. einig sind. Einig zu sein in Christus macht froh. In der Gemeinde freue ich mich über andere, also ich freue mich über euch und andere freuen sich hoffentlich über mich. Wer fehlt, der schmälert dadurch nicht nur seine eigene Freude, sondern er schmälert auch die Freude der anderen. Wir brauchen uns auch gegenseitig beim Suchen und Graben der Quellen. Und dann können wir gemeinsam uns darüber freuen. Hier im Gottesdienst, in den kleinen Gruppen im Hauskreis, also wer keinen Hauskreis hat, der verpasst eine Freudenquelle. Oder bei anderen Kontakten. Ich erinnere an die Bilder, die wir gesehen haben. Unser Freund hätte ohne die afrikanischen Helfer nicht viel erreichen können. Die Arbeit und die Freude waren eine Gemeinschaftssache. Wir leben auch Freude, wenn wir uns für Jesus einsetzen, wenn er uns gebraucht und wenn wir dabei seine Kraft erleben. Jesus schickte einmal 70 Jünger los, um vor ihm in den Dörfern zu erzählen und Wunder zu tun. Und wie kamen diese Jünger wieder zurück? Völlig betröppelt und traurig. Keiner widerspricht, nur ein leiser wieder. Nein, sie kamen natürlich völlig mit Freuden zurück und dann berichteten sie alles, was sie dort erlebt hatten. Also ein Einsatz und dann wieder zurück, große Freude. Diese Geschichte wird gekrönt mit dem berühmten Satz von Jesus, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Viele haben sicher schon und werden noch andere Freudenquellen entdecken und werden sie ja aufgraben. Wenn wir zum Beispiel bei einem Einsatz für Jesus seine Kraft erleben, aus unserem Hauskreis hat jemand einen Einsatz mit den Gideons irgendwo in Westfalen gemacht und sie kamen auch ganz traurig zurück, oder? Du warst fröhlich, gell? Und wie? Ich weiß noch, wie du begeistert erzählt hast. Singen ist eine Freudenquelle. Helfen, mit einem Dienst übernehmen. Deswegen fahren auch manche junge Leute und machen ein freiwilliges soziales Jahr. Und sie erleben dabei Freude, Einsatz. Ich wünsche mir für mich und für dich und für uns als Gemeinde, dass zwei Sätze zu unserer täglichen Erfahrung werden. Der erste Satz, alle meine Freudenquellen sind in dir. Psalm 87, alle meine Freudenquellen sind in dir. Und der zweite Satz aus Jesaja 12, Vers 3, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils oder aus den Quellen der Rettung. Freude. Und jetzt Freude beim nächsten Lied.